Ich würde sagen, jeder Mensch ist auf diesen Planet gekommen mit einer Urinitialaufgabe, wo es um die Inkarnationsabsicht geht. Und bewusste Seelen wählen sich natürlich einen Körper aus, der diese Aufgabe auch verkörpern kann. Und im Grunde genommen würde ich immer sagen, dein körperlicher Ausdruck, so wie du aussiehst, egal wie groß, wie klein, egal wie, es entspricht genau dem, was deine Seele von dir als Aufgabe sich wünscht. Ich fand es so schön, dass du die individuelle Schönheit angesprochen hast. Es gibt individuelle Ausprägungen, wenn Menschen zum Beispiel komplett von der Schönheitsnorm abweichen, aber trotzdem sehr mit sich verbunden sind, dann hat das so eine Schönheit.
Ich bin sehr froh, heute einen ganz besonderen Gast zu haben auf dem Vertrau dich YouTube-Kanal. Robin Kaiser ist hier. Herzlich willkommen, lieber Robin.
Danke für deine Einladung.
Ja, ganz kurz für alle, die Robin noch nicht so genau kennen. Robin Kaiser ist spiritueller Lehrer und Autor und Botschafter zwischen den Welten. Er hat ganz irdisch klinische Psychologie und Philosophie studiert und sich sehr viel mit wissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt, auch mit Grenzwissenschaften und ist natürlich auf ganz tiefer Ebene mit der Spiritualität verbunden. Wir haben kurz im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, was ich so tue. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Psychophysiognomin. Ich bin unter dem Motto und Logo Vertrau dich unterwegs und ich lese in Gesichtern. Und diese Verbindung zwischen zwei Welten, dieses sehr feinsinnige, hoch angebundene und das, was uns hier irdisch ausmacht, ja, das kann man auch im Gesicht erkennen. Und ich freue mich sehr, dass ich ja jetzt mit Robin über dieses Thema sprechen kann. Wie ist es denn für uns Menschen hier zu sein, auch wenn wir unsere Intuition und auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit haben und auch eben auch merken, es ist noch mehr da als nur diese Welt? Wie können wir da jetzt in diesen Zeiten gut mit umgehen und was hilft uns da, lieber Robin?
Ja, wir leben ja in einer Welt, wo wir bisher auf das Außen vertraut haben, wo wir bisher die Stabilität in äußeren Strukturen gesucht haben. Und wir erleben viele Erschütterungen von dem, was da draußen stattfindet, woran wir uns festgehalten haben. Und eigentlich ist es der Rückruf, zu unseren inneren Qualitäten zurückzukehren, zu der Intuition, zu den Feinsinnen, die wieder mitbekommen, in mir liegt ein ganzes Universum und das gilt es zu entdecken. Und da finde ich es so wertvoll, wenn wir erst einmal all das, was wir gelernt haben, wieder ausleeren, wieder verlernen, wieder leer werden, um überhaupt in den Bewusstseinszustand von Wahrnehmung zu kommen. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Wahrnehmung und das funktioniert nach meiner Wahrnehmung nur dann, wenn wir wirklich ein leeres Bewusstsein haben. Wenn wir voll sind mit Konzepten, Ideen, Vorstellungen und unserer eigenen Vergangenheit, dann können wir nicht das wahrnehmen, was ist. Und bei mir war es ein Weg des immer mehr Entleerens, immer mehr Herauspacken von dem, was als Gesellschaftskonditionierung irgendwann mal reingeschüttet wurde. Und mit der Entleerung fing dann an, dass die Feinsinnigkeit, die Feinspürigkeit sich immer weiterentwickelt hat. Ja.
Ja, das hast du schön gesagt. Das ist ein Weg. Letztendlich die Konditionierung, die Programmierung oder auch die Aufgaben, ne? Wenn man es auch mal so sieht, wir haben ja auch vielleicht Aufgaben uns vorgenommen hier für dieses Leben. Und meine Überzeugung ist ja oder meine Erfahrung, dass sie uns auch oft ins Gesicht geschrieben stehen, mit denen umgehen zu lernen und auch zu wachsen. Aber dann natürlich auch dieses Feinsinnige in uns, die Wahrnehmung zu öffnen, die Anbindung, die Sinnsuche, all das, was uns so antreibt, auch zu finden. Und ja, wie du hast gesagt, du hattest auch diesen Weg und du bist ja auch diesen, ich sag mal, irdischen Weg gegangen, dich damit zu beschäftigen, diese Zusammenhänge, die uns hier gelehrt werden, ne, eine Universität zu besuchen, eine Schule zu besuchen, das sind ja alles diese Dinge, wo wir erstmal in Verbindung gehen. Und du hast auch auf deiner Seite gesagt, du willst anderen Mut machen, eben diesen Weg der Selbsterkenntnis zu gehen, um dann eben auch, ja, zu dem zu kommen, wonach wir uns sehen, wonach unsere Seele sich sehnt. Wie ist es dir denn da so ergangen auf diesem Weg? Also ganz, vielleicht auch ganz konkret, um anderen zu zeigen, ja, wie schafft es denn, wie schafft man das denn auch wirklich dahin zu kommen, dass man eine innere Zufriedenheit spürt?
Es ist im Grunde genommen ein Weg der ständigen Neuerschütterung von allem, was ich bisher geglaubt habe, was wahr ist. Das heißt, ich hatte immer den Punkt auf meinem Werdegang, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich der Wahrheit schon ziemlich nah. Jetzt habe ich schon so viel gelesen, so viele Erfahrungen gemacht, bin so vielen Ausbildungen gewesen. Und immer kam noch etwas, was alles, was vorher gewesen ist, wieder einem ganz neuen Anstrich gegeben hat oder es sogar gelöscht hat. Das heißt, es waren wie immer kleinere oder größere Erschütterungen, die mir gezeigt haben, ich habe mich hier geirrt, ich habe mich verlaufen, ich habe wieder an etwas geglaubt, was doch nicht die letztendliche Wahrheit ist. Also das heißt, es fand ein Annäherungsprozess an mich selbst statt, wo ich Schicht für Schicht tiefer in mich reingegangen bin und gemerkt habe, okay, bin ich das? Ist das eine Rolle, die ich spiele? Wurde mir das anerzogen? Ist das wirklich mein wahrhaftiger Wesenskern? Ist das das, was die Seele will in dieser Inkarnation? Und so bin ich tiefer in mich hinein und habe versucht, die pure Essenz von etwas ganz Universellem wahrzunehmen und dann auch dem Ausdruck zu verleihen. Am Anfang fiel mir das sehr schwer, weil ich innere Wahrnehmung hatte, aber nicht die Worte dafür. Und dann habe ich in der Spiritualität, in der Literatur der Spiritualität, Worte für Erfahrungen gefunden, wo ich gar nicht wusste, dass diese Erfahrung schon andere Menschen hatten, dass es darüber Bücher gibt, über solche Erfahrungen. Und so fing es an, dass die innere Erfahrungswelt sich mit einem Ausdruck verbunden hat, den man in dieser Welt sprechen kann und verstehen kann. Und das ist etwas, wie ich versucht habe, die Welten, die ich in mir geschaut habe, wo ich weiß, das ist mehr als nur in mir, ne? Das ist eine Realität in einer anderen Ebene, wo die verbunden worden sind mit etwas Sichtbaren, Spürbaren hier. Und das ist so das, wo ich die Menschen wirklich auch animieren möchte und neugierig machen möchte, das Universum in sich zu erkunden und zu erforschen. Also wirklich wie ein Wissenschaftler nach innen zu schauen und zu schauen, was ist da? Was trage ich in mir? Was ist das Höchste, wofür ich mich hier verkörpert habe? Und wie kann ich das noch direkter, noch klarer leben und ausdrücken?
Also ich schaue ja Menschen auch immer an mit dieser physiognomischen Brille und nehme ja wahr, wenn jemand strahlt. Also wir nennen das immer auch Strahlung, wenn jemand auch eben dieses, was du jetzt beschrieben hast, ja, diese Verbindung mit dem Inneren, auch weg von ja, dem Ego, von den Vergleichen, von dem, was wir eben auch so mitgegeben bekommen haben und wo wir eben auch uns manchmal verfangen. Also diese Sprache zu finden für das, was wahrhaftig ist, was, ja, wofür wir hier sind. Und also meine Erfahrung ist ja, dass da auch die Wege so unterschiedlich sind. Und wenn wir in unserer Gesellschaft, wo wir so viel Zugang zu Wissen haben, wo wir auch hier eintauchen, da eintauchen, du hast auch natürlich wahrscheinlich ganz, ganz viele Bücher gelesen, du hast dich mit vielen beschäftigt und immer wieder ein Stückchen, ja, an was gekratzt, wo man dann sagt, ja, da komme ich ein Stück weiter, aber dann werden wir doch immer wieder auf uns zurückgeworfen. Das heißt, irgendwo sind es wir halt nicht, wenn wir das Buch von XY lesen. Das ist ein Aspekt. Und meine Erfahrung ist, dieses sich selbst auch erstmal anzuschauen, sich ins Gesicht zu schauen, auch seine eigene Schönheit zu erkennen und auch die, ja, sagen wir mal, die Formen, die wir hier verkörpern auf der Welt, wie gehen sie in Resonanz? Und das wirklich, sich dafür Zeit zu nehmen und das auch, ja, das auch wirklich zu leben, statt immer zu gucken, wie ist es denn da, was macht denn der? Und uns auch wirklich auch die Ruhe in uns zu finden. Und aus diesem Aspekt auch die anderen so anzuschauen, in ihrer individuellen Schönheit und auch in dem, wie sie strahlen oder eben, was sie besonders macht oder was sie eben auch für eine Aufgabe hier haben auf der Welt. Und kannst du dir vorstellen, dass auch unser irdischer Körper eben Hinweise gibt auf das, was wir hier zu entdecken haben, was wir hier, manche nennen es ja Schulungsplanet, die Erde, was wir hier eben auch an seelischem Wachstum uns vorgenommen haben. Kannst du dir vorstellen, dass unser Körper da auch Hinweise darauf gibt?
In meiner Welt ist es so, dass ich meinen Körper aus einem höheren Bewusstsein heraus manifestiert habe. Und je nachdem, was ich erlebe und was ich erfahre, verändert sich auch mein Körper und auch mein Gesicht. Das heißt, wenn bestimmte Bewusstseinsschritte vollzogen wurden, dann drücken die sich natürlich auch in den Gesichtsproportionen wieder, ne, aus. Und ich würde sagen, jeder Mensch ist auf diesen Planet gekommen mit einer Urinitialaufgabe, wo es um die Inkarnationsabsicht geht. Und bewusste Seelen wählen sich natürlich einen Körper aus, der diese Aufgabe auch verkörpern kann, der dieser Aufgabe gerecht wird. Das heißt, es gibt zum Beispiel, ich fand es so schön, dass du die individuelle Schönheit angesprochen hast. Es gibt individuelle Ausprägungen, wenn Menschen zum Beispiel komplett von der Schönheitsnorm, die ja sehr nicht dem menschlichen Naturell entspricht, wenn die sehr davon abweichen, aber trotzdem sehr mit sich verbunden sind, dann hat das so eine Schönheit. Also das heißt, wenn zum Beispiel Menschen fülliger sind, aber ihre Fülligkeit lieben, weil sie wissen, es ist Ausdruck der Fülle der Seele, dann hat das so eine natürliche Schönheit. Schönheit wird immer da oder immer, wenn wir in den Krieg gegen unseren Körper gehen, gegen unser Aussehen, gegen unser So-Sein, dann kommt da irgendwas dazwischen, dann kommen Filter dazwischen, wenn wir in Vergleich gehen. Und im Grunde genommen würde ich immer sagen, dein körperlicher Ausdruck, so wie du aussiehst, egal wie groß, wie klein, egal wie, es entspricht genau dem, was deine Seele von dir als Aufgabe sich wünscht. Weil du mit dieser und nur mit dieser Verkörperung all die Erfahrungen machen konntest, die dir eben geschehen sind. Und dann gehört es auch manchmal dazu, dass zum Beispiel ein von der Norm abweichender Körper auf zum Beispiel Dinge hinweist, wo das Bewusstsein noch nicht ganz mit sich im Reinen ist. Das heißt, wenn das Bewusstsein sehr stark in Selbst Mitleid versinkt, sehr stark im Mangel, in der Idee von Mangel an Liebe lebt, dann drückt sich das natürlich auch körperlich aus. Und dann dürfen wir, gerade weil es Besonderheiten in unserer Form gibt, wieder lernen, im Bewusstsein dahinter zu schauen. Weil im Grunde genommen ein schönes Wesen in einer völlig deformierten Form ist ein schönes Wesen. Und eine schöne Form mit einem Wesen, was sich selbst nicht liebt, ist nicht schön. Vielleicht könnte man es so ausdrücken.
Also du sprichst mir so aus dem Herzen. Also das ist wirklich, ja, das ist genau die Essenz dessen, was uns eben unsere Verkörperung, unser Körper schenkt. Ja, also diese Hinweise, wo geht's auch lang und in diese Akzeptanz zu gehen, in die Gelassenheit und was es mit uns macht, wenn wir uns selbst erstmal so sehen mit dieser liebevollen Brille und mit dieser, auch mit dieser Verantwortung, die wir haben, auch für, oder sagen wir mal, dieser Schöpferkraft auch für unseren Körper, unser Gesicht, unser So-Sein. Wir haben so viel in der Hand und mir tut es immer im Herzen weh, wenn die Menschen so viel abgeben, wenn sie sagen, mach du mich mal schön oder hilf mir mal oder, und eigentlich haben sie alles in der Hand. Und wenn sie sich mit dieser liebenden Brille anschauen, so schön, wie du das jetzt ausgedrückt hast, egal, ob der Körper füllig ist, ob es eine starke Ausprägung der Nase, der Ohren, der Stirn geht, wie viele, viele Menschen hadern immer mit irgendwas. Und klar, die Aufmerksamkeit folgt auch immer diesen, ich sag mal, vermeintlichen Defiziten, die man nicht schön findet. Ist ja klar, dass man dann immer wieder darauf selber stößt, wenn man sich im Spiegel anschaut und andere auch dahin führt. Und es ist eine Aufgabe, wie du auch sagst, das zu überwinden. Wahrscheinlich ist das eben auch dann dieser Kern dessen. Aber wenn wir es dann auch hinkriegen, dann sind wir mit unserer Form eben auch im Reinen und strahlen das aus. Und so sehen uns auch die anderen. Und das Schöne finde ich, es geht ja auch ums Miteinander jetzt in dieser Zeit ganz stark. Um dieses, dass wir alle richtig sind, so wie wir sind, und dass wir alle uns hier auch gefunden haben, um auch was Größeres vielleicht zu bewegen oder eben auch eine übergeordnete Aufgabe zu haben und uns erstmal auch so zu sehen, dass wir alle diese Möglichkeit haben, auch zusammen heilsam zu wirken, bedeutet, dass wir uns eben mit dieser liebevollen Brille auch anschauen und den anderen verstehen und nicht in Konkurrenz gehen und uns nicht ja drüber stellen oder drunter stellen, ne? Es gibt ja da alle Varianten, sondern wirklich in diese Akzeptanz gehen, in die Wahrnehmung, in diese Verbindung, die Schönheit des anderen auch zu sehen, jenseits von diesen ganzen Bildern, die wir so haben und Programmierungen. Und du redest ja auch ganz oft von dieser Herzöffnung, die sich auch, die uns alle, die uns auch schöner macht. Ganz klar, wenn wir im Herzen sind, sind wir schöner. Und wenn wir strahlen und dem anderen auch die Liebe schenken, die unser Herz dann auch erfüllt, dann kann ganz viel passieren. Und ich frage jetzt mal ganz konkret, weil ich finde das immer so wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin auch Mutter. Und ich habe zwei erwachsene Söhne und ich habe sehr viel natürlich mit Menschen zu tun, mit Eltern, die sagen, mein Kind ist besonders, ich möchte meinem Kind natürlich das Beste schenken, dass es auch auf dieser Welt gut zurechtkommt. Also was würdest du denn zum Beispiel Eltern sagen, die sich Sorgen machen, kommt mein Kind hier klar? Es hat vielleicht sogar auch schon so eine Diagnose wie, ist nicht ganz, hat ADHS oder dies oder das. Was können Eltern tun, um diesen Weg des Herzens auch zu gehen und auch ihr Kind darin zu unterstützen?
Wir können nur das lieben, wovon wir wirklich frei sind. Das heißt, wenn wir in einer blinden Abhängigkeit oder einer Anhaftung unserem Kind gegenüber sind, dann können wir es nicht freigeben und wir können es auch nicht lieben. Das heißt, solange wir unser Kind als einen Besitz betrachten, ist Liebe nicht möglich. Solange wir unser Kind als ein Objekt betrachten, wo wir, ne, diejenigen sind, die das dann großziehen müssen und so weiter, dann verengt das die emotionale Verbindung zum Kind. Die öffnet und weitet sich immer dann, wenn ich weiß, es ist ein freies Schöpferwesen. Es hat sich diese Inkarnation mich als Mutter, mich als Vater frei ausgesucht. Es ist im Grunde genommen kein Mangelwesen, was noch nichts weiß und Erziehung braucht, sondern es ist eine uralte Seele vielleicht, die schon viele, viele Leben gelebt hat, viel mitbringt und nun einen Erfahrungsrahmen geschenkt bekommen möchte, sich zu entfalten. Das heißt, gerade die Kinder der neuen Zeit brauchen ganz viel Freiraum, ganz viel Gestaltungsspielraum, um innere Motivation ausbilden zu können, um das Wissen, was in ihnen liegt, wieder entfalten zu können. Dieses Programm, dass man Kindern die ganze Zeit Schulstoff reinschüttet, verschließt die Wahrnehmungskanäle, verschließt den Zugang zum inneren Wissen. Und deswegen ist es so wertvoll, Kinder erstmal experimentieren zu lassen, spielen zu lassen. Nicht so sehr mit der linken Hemisphäre, also mit dem analytisch verstandesmäßigen Teil ranzugehen, sondern vor allem in den ersten Jahren die rechte Hemisphäre, das Kreative, die sportliche Bewegung, die Natur, das Spielerische einfach hervorzuheben, weil darin findet Lernen natürlicherweise und erfahrungsbasiert statt. Und das ist etwas, das haben die Schulen zu 180 Grad verdreht und das lässt die Kinder in ein so enges Gefängnis, Mentalgefängnis reinkommen, wo sie sich selbst nicht mehr spüren können. Und da beginnt schon die emotionale Abspaltung, da beginnt dass der Mentalbereich hochgehievt wird und so beginnt eine entfremdete Gesellschaft.
Das braucht ja viel Vertrauen, ne? Also auch Vertrauen in sein Kind. Und natürlich gelingt das leichter, wenn Eltern auch mal Vertrauen auch in sich haben und auch in ihren Weg, ne? Das bedingt sich. Und ich habe ja viele, viele Jahre mit Jugendlichen gearbeitet, in der beruflichen Orientierung, auch mit meiner Methode. Und da auch eben ganz stark gespürt, wie groß die Unsicherheit ist. Eben dieses Gefühl, bin ich denn hier richtig? Mache ich denn alles richtig? Bin ich denn ja erfolgreich? Schaffe ich das denn irgendwie auch hier ein gutes Leben zu führen oder auch ein sinnvolles? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationen, aber die Unsicherheit ist ja immer so groß. Und wir haben ja jetzt auch herausfordernde Zeiten, also viele. Ich glaube, jede Zeit war irgendwo herausfordernd, aber wenn man nur drinsteckt, da empfindet man sie so. Und auch so diese Botschaft für Jugendliche, ne? Also ihren Sturm und Drang, sage ich mal, dieses, ich möchte was verändern, ich möchte was beitragen zur Welt, ich möchte wirklich auch das Gute, ne? Wir haben ja in dieser Zeit immer auch Ideale, oder das ist ja die Jugend im Grunde genommen. Jetzt hast du so schön über die Eltern gesprochen, den Mut zugesprochen, diesen Freiraum zu halten und auch das Vertrauen zu haben, dass das Kind den Weg findet, ohne dass man sich zu dieser Überverantwortung, die so auflädt, die ja auch lähmt. Und was kannst du jetzt so aus deiner Medialität den Jugendlichen mitgeben, die jetzt strugglen, die sagen, dass die Welt, die Klimakrise, das ist alles so ein Stress. Was kann ich tun? Und vor allem auch, wo ist vielleicht auch meine Unbedarftheit der Jugend? Wie kriege ich die? Also es sind jetzt viele Fragen, aber ich weiß, dass du das mit Sicherheit hier sehr schön bündeln wirst. Genau.
Ja, die eine zentrale Ausgangsfrage, die ich nicht nur der Jugend, sondern jedem Menschen stellen würde, ist immer, wer bist du? Geh auf die Suche, geh forschen. Wer bin ich wirklich jenseits aller Konzepte und Vorstellungen? Und dann dring so tief in dich hinein, dass du den ewigen Wesenskern wiederfindest. Dieses unzerstörbare Innerste, das Herz des Herzens, von dem aus sich alles andere aufbaut. Das heißt, solange wir uns noch in äußeren Persönlichkeitsschichten bewegen, sind wir vom Sturm der Welt hin und her gerissen. Da sind wir nicht der Fels in der Brandung, sondern das Fähnchen im Wind. Da sind wir einfach, ne, da kommt vom Außen etwas und dann weht es uns in die eine Richtung, nach links, und dann kommt wieder von links was, dann weht es uns wieder nach rechts. Das ist In einem dualen Mind, in einem getrennten Bewusstsein ist das so, dass es nicht anders geht, als dass es ständig in Reaktion auf etwas tritt, was scheinbar von außen kommt. Das heißt, wir fühlen uns bedroht von einem außerhalb von uns liegenden Szenario, fühlen uns ohnmächtig von dem, was in dieser Welt vielleicht geschieht. Das ist aber immer das kleine getrennte Ich, das reagiert auf eine scheinbar außerhalb von sich liegende Realität. Das ist aber nicht das, was wir sind. Das ist zwar etwas, womit wir uns identifizieren, was wir glauben, was wir sind, aber im Grunde genommen ist es nur eine äußere Persönlichkeitsschicht. Wenn wir den Schöpfer in uns wiederfinden und erkennen, uns werden nur die Dinge gespiegelt, die wir auch nach außen stellen, nach außen projizieren, dann wird es klar, im Grunde genommen bin ich nie derjenige, der reagiert, sondern die Außenwelt wird bewusst geschöpft. Also es gibt eigentlich nur zwei verschiedene Arten, sich durch das Leben zu bewegen. Das ist als Schöpfer von innen nach außen, in der bewussten Erschaffung von dem, was ich erlebe, oder als Opfer der Realität, sage ich mal, in Reaktion von dem, was als von außen auf uns zukommt. Und wir erleben als Menschheit gerade in intensiven Gefühlen diesen Ohnmachtspol, dass die äußere Realität so fest und so unveränderbar scheint, dass wir den schöpferischen inneren Wesenskern so gut wie aus den Augen verloren haben. Und da wieder zurückzukehren, das Projektionsspiel dieser Welt zu verstehen, die eigene Schöpfung im Bewusstsein zurückzunehmen, das heißt auch die Körperformidentität im Bewusstsein zu transformieren. Das heißt, eine gespürte Gewissheit aufzubauen, ich bin nicht nur der physische Körper. Es ist ein Ausdruck meiner Seele, aber es ist nur eine Ebene meiner selbst. Ich habe noch viele andere Körper auf anderen Ebenen. Und so kann man Stück für Stück das Formbewusstsein, wie ich es nenne, transformieren, überschreiten und wieder zu einem reinen Bewusstsein, also ein nicht an eine Form gebundenes Bewusstsein zurückkehren. Und das ist eigentlich der Rückweg, in den es nicht nur uns als einzelne Menschen ruft, sondern die gesamte Menschheitsfamilie. Wir haben uns so verloren in der Identifikation an Form, an Körper, an Persönlichkeit. Und jetzt wird diese so erschüttert, dass der Rückruf deutlich wird und dass die Möglichkeit sich immer mehr eröffnet, dass wir im Bewusstsein auch in eine Ebene uns erheben können. Da ist keine Form, da ist keine Begrenzung. Das ist alles Wissen in uns. Das ist alles als Möglichkeit, als Potenzial da. Und das ist eine ganz andere Art, durch das Leben zu gehen, in einem transformierten Bewusstsein.
Ja, dieses auch sich nicht getrennt fühlen, ja, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Aspekt, sich wirklich verbunden zu fühlen. Das ist ja so eine Ursehnsucht, ja, dass ich richtig bin, dass ich verbunden bin, dass ich nicht alleine bin, dass ich hier eben ja auch nicht so diese große Verantwortung auf den Schultern spüre und mich immer wieder auch mit dem Verstand auch so einordne, sondern dass wirklich auch diese Verbindung entsteht zu dem Alles in allem und dass wir eben auch diese Rückkopplung spüren. Dein Weg, den hast du ja auch mal beschrieben, der ging oder deine ein Teil dessen, dass du eben auch wieder in dieses Bewusstsein, was wir alle mitgebracht haben, aber was uns verloren gegangen ist, zurückkommen, war die Meditation. Du machst ja auch hast auf deiner Website auch tolle Meditationen, die du wirklich auch anbietest, wo man sich ja ganz kostenfrei mit verbinden kann. Ist das für dich der Schlüssel auch zu jetzt dieser, also dass die Meditation zu dieser Rückkopplung zu unserer Schöpferkraft, zu dem, was uns eben auch wieder verbindet, rückverbindet und aus diesem Lostsein, sage ich mal, auch ein Stückchen rausholt.
Ja, es ist ein wichtiger Schlüssel, definitiv. Es gibt noch viele weitere Schlüssel, die möglich sind, die wir anwenden können. Und jeder darf einfach schauen, was für ihn gerade stimmt, je nachdem, wo er steht. Also ist das Bewusstsein sehr verschlossen? Ist es sehr in der eigenen Geschichte? Ist es sehr in einem Traumata zum Beispiel? Dann würde ich erst einmal noch nicht empfehlen mit stille Meditation, weil das sehr schnell auch zu einer Retraumatisierung führen kann. Also wir dürfen schauen, wie wir das geschlossene Bewusstsein langsam und natürlich wieder öffnen, weil eine schnelle radikale Öffnung manchmal so eine Überforderung darstellt. Also wenn wir in dem Bewusstseinszustand, wo wir jetzt sind, zum Beispiel vollständig hellsichtig wären, von jetzt auf gleich, uns würde die Energie- und Informationsflut so überfluten, dass wir überfordert wären und der physische Körper wäre auch überfordert, weil da so viel Energie auf einmal durch den physischen Körper fließen würde, das könnte der nicht verarbeiten. Das heißt, wir dürfen lernen, uns langsam, ne, wie eine Blume, langsam zu öffnen, auf ganz natürliche Weise. Und die Natur ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Das Körperbewusstsein ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Wenn wir schauen, dass wir immer mehr vom Kopf ins Herz kommen, dass wir aus dem Herzen heraus leben, dass wir wieder eine tiefere Verbindung, ja, mit unserer Herzintuition bekommen, also dass wir mitbekommen, es gibt eine Weisheitsstimme in uns, die weiß im Grunde genommen alles schon. Wir dürfen bloß wieder zuhören lernen, also still werden. Das sind einfach alles so Schlüsselimpulse, die uns wieder besinnen können, die uns wieder zurückkehren lassen, zu einem wahrhaftigeren Sein, einem wahrhaftigeren Leben. Und es sehnt uns doch so sehr aus diesem oberflächlichen Gelebsel rauszukommen, um wirklich wieder das Leben in all den Facetten ohne Widerstand vollständig frei anzunehmen. Und Meditation ist ein ganz wichtiger Schlüssel für mich auf meinem Weg, aber auch für andere, um wirklich tief zu tauchen, um wirklich auf Entdeckungsreise zu gehen und das innere Universum zu erforschen. Ja.
Ja, schön ausgedrückt. Das macht richtig Lust drauf. Und das ist es ja auch. Ich meine, wir sind auch hier, auch auf diesem Planeten, der ja so irdisch ist und so viele Erfahrungen uns schenkt, aber auch natürlich Herausforderungen gibt, um auch Freude zu haben. Ich merke ja auch immer dieses ganze Kopfkino und auch diese ganzen Themen, die so belastend sind, die uns das, der Verstand auch immer wieder wiederholt. Die schneiden uns ja auch von diesem Thema Lebensfreude ab, ja. Und dieses, auch wenn wir jetzt an Meditation manchmal denken, an diese Dinge, das ist ja auch, ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, das fand ich so sympathisch auch, dass du auch irgendwo mit deinem Knieschmerz bei der Meditation mal total herausgefordert warst. Und ja, also dieses Thema, wir sind dann in diesem Zustand, aber wir haben es natürlich dann auch immer auch wieder mit diesem Irdischen zu tun und das Irdische auch einzuladen und uns nicht nur wegzubeamen, zu sagen, oh, ich muss da hoch und da oben ist bestimmt schön, sondern auch wirklich diese Kombination hinzukriegen. Wie du sagst, der Botschafter zwischen beiden, wir sind ja nun mal nicht zufällig hier. Und die Freude ist für mich auch immer so ein großer Hinweis. Und es gibt so viele Menschen, die sich danach sehnen, eben auch mit diesen Themen. Ich möchte meinen Geist frei haben, ich möchte bewusster werden, ich möchte ja mein spirituelles Wissen auch wirklich leben, dass die manchmal viel weiter davon entfernt sind als die, die vielleicht jetzt gar nicht so viel Kopfkino haben, aber einfach freudvoll sind, eine gewisse Leichtigkeit haben, sich wirklich auch erfreuen an dem Irdischen. Wie siehst du das? Ist das auch so ein kleiner Fallstrick, wenn wir uns dann vielleicht auch zu viel vornehmen, was wir hören und was wir auch aus dieser ja, und aus dieser höheren Dimension, die uns natürlich anzieht und wo es auch hingeht, wenn da auch zu viel, ja, Wissen auf uns einprasselt.
Wir können natürlich mit dem gleichen Dogmatismus, wie wir ihn in dieser Welt vorfinden, Elemente aus der Spiritualität hernehmen und ihn weiter fortführen. Und dann führt es dazu, dass einfach der Verschluss noch größer wird. Das heißt, die ganzen Dogmen in der Spiritualität, was man dort tun oder lassen sollte, um ein höheres Bewusstsein zu entwickeln, können unter Umständen, wenn sie vom Ego herangenommen werden, zu einem neuen Korsett werden. Das heißt, auch dort dürfen wir lernen, auch die spirituelle Identität wieder zu transformieren. Im Grunde genommen, wenn wir ein natürliches Menschsein leben könnten, dann bräuchte es sowas wie Spiritualität überhaupt nicht. Spiritualität ist ja nur ein, ich sag mal so, künstliches Konstrukt, um wieder zur Natürlichkeit zurückzukehren. Und wenn wir dort sind, naja, dann leben wir einfach aus unserem Innersten heraus und sind die, die wir sind. Und wir tauchen ja nicht deshalb in die anderen Ebenen ein, um uns wegzubeamen, sondern um das, was wir dort erfahren, wieder mit herzubringen. Das heißt, es geht ja darum, dass diese so festgefahrene Welt und diese so festgefahrenen Ansichten in dieser Welt sich wieder auflockern, dadurch, dass das Wasser aus den höheren Ebenen hier mit reinfließt, dadurch, dass die Energien, die Informationen von den jenseitigen Welten zum Beispiel wieder zu uns kommen, weil ich sehe das so, dass wir so wie vertrocknet sind in unserem Bewusstsein. Es ist so starr geworden, so vertrocknet, so wenig belebt und bewässert von der Innenwelt, weil wir alles so sehr ins Außen verfrachtet haben. Und dieses Wasser ist das, was wir wieder, wo wir uns wieder andocken können, wenn wir wirklich tief tauchen in uns und wenn wir uns wieder mit den höheren Ebenen verbinden. Und das dann auf die Erde zu bringen, das ist dann die Vollendung, das ist der letzte Schritt. Vielen wird es in dieser Zeit leicht fallen, von Zeit zu Zeit in die höheren Ebenen zu kommen, aber die Integration dessen und das wieder in eine Form zu bringen, wie es gelebt werden kann in dieser Welt, das ist sehr herausfordernd. Ja.
Genau, das ist es. Das ist auf die Erde bringen. Ja, also
Ja.
auf die Erde bringen. Also wie oft habe ich auch bei mir in meinen Seminaren gemerkt, die Menschen gehen letztendlich auch erfüllt und sie haben eine Ahnung davon, wie es gehen könnte. Und sie haben natürlich auch geschnuppert in diese Selbstakzeptanz, die Selbstliebe, die Menschenliebe. Und dann gehen sie raus in ihren Alltag und zack, ne, wird die Schwingung wieder wumm. Und wie kriege ich es hin? Wie kriege ich es hin, dass ich letztendlich die Schwingung halte und dann auch wirklich das tue? Weil ja, ich weiß ja, wie ich mich fühle, wenn ich mit meiner Intuition verbunden bin, wenn ich mein So-Sein auch erfahre, wenn ich das denke, es reicht und nicht denke, sondern wenn ich merke, es reicht einfach zu sein. Ich glaube, wir kriegen alle diese Ahnungen geschenkt und als Kind hatten wir sie und wir kriegen immer wieder auch mal so Flashbacks. Aber das dann zu halten und auch wirklich, ja, die Schwingung hochzuhalten. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir heutzutage haben, die wirklich auch zu halten und das zu qualifizieren, was uns runterdimmt. Und ja, ich bin immer so, also ich kann das ja von mir sagen. Mich hat ja einfach unheimlich, und mir hat sehr viel gebracht, dass ich Kinder bekommen habe in diesem Leben. Weil ich bin auch mit sehr viel, also gefühlt mit eigentlich viel zu viel Weisheit so ins Leben gekommen. Ich hatte das Gefühl, ich spüre alles, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern als Kind. Und ich habe eine unheimliche Verantwortung gehabt, alles, was ich spüre, auch zu harmonisieren und da was zu machen. Da kommen auch hier diese, ne, was, ich bin jetzt ein bisschen beim Film, das sind auch so die Reste, die ich auch immer noch dabei bin, irgendwie aufzulösen mit dem Clownskind, mit dem Humor, mit der Freude, weil es war eine unheimliche Schwere da auch. Und dann Kinder zu bekommen und auch durch die Kinder diese Liebe, ne, das ist ja die bedingungslose Liebe, die einem geschenkt wird. Und dann aber auch zu merken, wie die Herausforderungen der Kinder auch immer wieder Erdung reinbringt, ne? Also da spielt das Klavier, da ist die Liebe, da ist die Essenz, also zumindest jetzt so im Irdischen. Und wenn ich hier was mache und da was lese und da irgendwo hingehe und denke, ich bin, wow, ne, wieder 5 Schritte weiter und dann zack, ne, muss ich auch gucken, dass ich es in diesen Beziehungen, die mir so wichtig sind, die mein Herz berühren, dass ich es da auch halte und dass ich es da weitergeben kann und dass ich da nicht ärgerlich bin und dass dann nicht aus der Haut fahre und dass ich dann auch da die Akzeptanz habe bei all dem, was da passiert. Und bei anderen Menschen kann man mal wieder abhauen, da kann man mal wieder sagen, nee, ne, jetzt die Freundschaft gefällt mir jetzt nicht mehr, da gehe ich hier hin. Aber diese Menschen, die sind natürlich, gehören auch die Eltern dazu, mit denen wir so hier im Leben sehr stark verbunden sind, die sind natürlich große Lehrmeister, ja. Und mich macht das immer auch ein bisschen traurig, auch wenn ich Jugendliche habe, die zu mir kommen und sagen, nee, also ich möchte auch keine Kinder. In diese Welt kann ich gar keine Kinder setzen. Das ist alles, kann man natürlich verstehen. Mein Kopf kann da mitgehen und die Argumente sind auch meistens sehr ernst gemeint. Aber ja, was sagst du dazu, zu diesem kleinen Ausflug, den ich da jetzt gemacht habe? Fällt dir dazu was ein?
Weißt du, die Seele designt den perfekten Lernweg für jeden Menschen. Und für dich war es das Thema Kinder auf die Welt setzen, eines der größten Lehrmeister, der größten inneren Entwicklungsschritte. Und es ist tatsächlich also Partnerschaft mit wirklich tiefem Commitment und Familie ist natürlich das Lernfeld Nummer eins in dieser Welt. Keine Frage. Und gleichzeitig gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, weil die Seelen, die hier inkarnieren, zum Teil sehr unterschiedlich sind, mit ganz unterschiedlichen Aufträgen, mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, was sie lernen wollen, was sie erfahren wollen. Da gibt es Seelen, die wollen tatsächlich dieses ganz irdisch, dreidimensionale, feste, verschlossene erfahren. Das ist nichts Falsches oder Schlechtes. Seelen kommen extra auf diesen Planeten, weil das zum Teil nur hier erfahren werden kann und nirgendwo anders. Andere Seelen haben ganz andere Aufträge hier. Und dementsprechend designt eben die Seele den Lebensweg, die Herausforderung, die Fallstricke zum Teil auch. Und ja. Das Schlimmste, was uns hier auf diesem Planeten passieren kann, ist, dass wir wachsen, dass wir fühlen und wachsen. Was anderes kann uns tatsächlich nicht geschehen, wenn wir erkennen, dass wir im Grunde genommen ewige Wesen sind in einer menschlichen Erfahrung.
In deinem Buch habe ich über das Bewusstsein habe ich gelesen, dass du auch das Leben ein Stück mit einer Heldenreise vergleichst. Das fand ich ein ganz schönes Bild, weil ich bin Drehbuchautorin auch gewesen viele Jahre und bin eigentlich Fotografin. Ich komme aus einer ganz kreativen Ecke, bevor ich jetzt auch diese, ja, sagen wir mal, diese Grenzwissenschaft der Psychophysiognomik kennengelernt habe, die für mich so viel verbunden hat von meinen bisherigen Erfahrungen. Und dieses Thema wirklich, die Heldenreise, auch das Leben so zu betrachten, ne, dass wir eben Aufgaben haben, die uns so herausfordern, aber auch danach eben auch was passiert mit uns, eben dieses Wachstum. Magst du das auch noch mal so kurz erklären? Ich fand das nämlich auch ganz besonders, auch dieses Bild zu nutzen. Und ich glaube, das hilft vielen Menschen, sich das auch vorzustellen für das eigene Leben, auch vielleicht das Drama ein bisschen rauszunehmen oder auch mehr in die Annahme zu gehen.
Es ist ein archetypisches Muster, was im Grunde genommen jede Seele erlebt, die hier auf diese Erde kommt. Die Heldenreise ist die archetypische Struktur einer Seele, die von dem Ort des Einsseins entweder verbannt wird oder sich selber rauswirft, diesen Ort verliert, dann ganz viele Erfahrungen in der Getrenntheit sammelt, sich in einem menschlichen Körper erfährt, in einem tierischen Körper, in einem pflanzlichen Körper und überall Erfahrungen sammelt und mit jeder Erfahrung etwas über sich selbst lernt und wächst und wieder neue Facetten lernt. Und in dieser Heldenreise ist es halt so beschrieben, meistens in der Form, dass es zunächst ein König ist, der in einem Königreich lebt, wo in diesem Königreich Frieden herrscht. Da ist Frieden, da ist Einklang, da ist Einheit, da ist alles in Harmonie. Das ist der Urzustand. Und dann wird er irgendwie durch irgendetwas ins Exil geschickt, kriegt eine Aufgabe, eine Herausforderung. Auf einmal taucht Krieg in seinem Königreich auf. Und er muss zum Beispiel in ferne Länder reisen, um dort ein Elixier zu finden, um das Königreich wieder zu retten. Das heißt, der Urzustand ist bedroht. Das ist die Ursignatur, die den Helden auf die Reise schickt. Von dort aus beginnt die Abenteuerfahrt in die Inkarnation, in die verschiedenen Erfahrungsformen hinein. Und im Grunde genommen ist die Heldenreise die Reise der Konfrontation mit uns selbst. Was sind wir wirklich? Die Suche nach uns selbst. Das heißt, der König im Exil erfährt sich als Bettler, erfährt sich in den unterschiedlichsten Formen im extremen Gegensatz von dem, was er eigentlich ist. Das ist das, was wir als Mensch sind, wenn wir glauben, wir wären sterblich, wir wären ohnmächtig, obwohl wir eigentlich eine allmächtige Seele sind. Das ist der Bettler in der Symbolik, der eigentlich König ist. Und als Bettler gibt es natürlich ganz viele Herausforderungen, mit denen er zu kämpfen hat. Gibt es Hürden zu überwinden. Und ab dem Punkt, wo der Bettler komplett loslässt, sich aufgibt, die ganze Zeit ist er in einem Kampfmodus. Sobald dieser überwunden wird, beginnt eine innere Rückreise. Und dann kehrt der Held wieder zurück im eigenen Gewahrsein. Er entdeckt seinen inneren Reichtum. Er entdeckt, dass er im Bewusstsein des Königs sein kann, egal ob er König ist oder Bettler ist. Und das ist der Moment, wo die Heldenreise sich wieder umkehrt und zurückkehrt. Und dann irgendwann kommt der Bettler wieder zurück in sein Königreich. Vielleicht ist das Königreich erschüttert worden. Vielleicht sitzt ein falscher König auf dem Thron. Na, das sind alles so Bilder. Das heißt, in dem Moment, wo wir zurückkehren zu unserer Seelenebene, ist auch erstmal wieder viel Integration, viel Aufräumarbeit. Aber wenn wir dann wieder zurückgekehrt sind in den Urzustand, nach all den Inkarnationen wieder auf dem Thron der Seele sitzen, dann haben wir so viele Erfahrungen gesammelt, sind um so viel reicher geworden, was der König, wenn er immer in seinem Königreich geblieben wäre, nie hätte erfahren können. Das ist so ein bisschen das, was diese Symbolik angeht, wo viele Märchen und Mythen Teile davon aufgegriffen haben. Es ist ja im Grunde genommen, immer wenn ein Märchen oder eine Geschichte uns anspricht, dann widerspiegelt sie etwas von unserer Erfahrungsebene, die wir als Seele in der Reise der Inkarnation erleben.
Genau, und klingt so schön und es klingt letztendlich auch so, das ist alles auch ein Abenteuer, den Begriff hast du ja auch benutzt, ne? Dass wir durch die Abenteuer wachsen und dass wir wirklich auch diese Bewertungen, die unser Verstand, ne, das ist ein gutes Leben, das ist es, sondern dass das Leben eben so ist, wie es ist und dass es uns bereichert und dass wir es natürlich auch auf eine Art und Weise uns ausgesucht haben, um ja den Königsweg wieder zu gehen, ja, und um wirklich auch unsere Größe in den vielen Facetten, in den vielen Geschenken des Ausprobierens der verschiedenen Identitäten ist auch falsch, aber der verschiedenen Lebensformen dann auch zu erfahren. Und deswegen auch das eigene Schicksal, sage ich mal, auch wirklich in einem anderen Licht zu sehen. Und du hast eben auch das Loslassen gesagt, wenn wir diesen Zustand, der uns vielleicht nicht gefällt, in einem anderen Licht sehen, dann hat er natürlich auch eine andere Komponente. Ja, dann sind wir nicht die armen Tiere, sondern wir sind dann auch groß in dem, was wir eben jetzt im Moment sind. Und dann verändern sich die Zustände natürlich auch. Das ist auch so spannend. Und dann haben wir unsere Lernaufgabe auch in diesem Drama irgendwann auch hinter uns gebracht und gehen wieder einen Schritt weiter. Und ich fand das auch so schön, dass du das auch gesagt hast. Du, als Mensch bist ein Mensch, der eben auch seinen Werdegang hat und auch seine Herausforderungen und auch den Struggle mit dem, was du mitgebracht hast an Lebensthemen und Aufgaben hier in diesem Leben. Und das ist doch so schön, dass wir auch darin immer die Verbindung sehen, dass wir alle auf dem Weg sind und dass wir aber alle die gleiche Essenz haben. Und wenn wir uns dahin rückverbinden, dann sind wir doch so nah an dem, wonach wir uns alle sehnen, ne? Und diese Ahnung eben auch immer wieder zu konservieren und hochzuholen, das ist es, genau. Ja, ach, ich bin ganz beseelt. Ich finde das wirklich schön. Was ich auch sagen muss, ich freue mich, dass du bist ja auch in sehr vielen Themen drin, die sehr, sehr, die sehr fremd sind vielleicht manchmal auch, die wirklich von anderen Welten sprechen, die auch manchmal irritieren, wenn man sich das vorstellt, was ist mit der Multidimensionalität und die natürlich auch, wenn man jetzt hier sehr verwachsen ist, auch, die man vielleicht nicht so annehmen kann. Aber ich möchte dir jetzt auch wirklich mal sagen, ich finde das so schön, dass man dir jede Frage stellen kann und du sie auch so sagst, dass man die Dimension, die Größe darin spürt und fühlt, aber dass man doch eben auch zurückkommt immer auf das Hier und Jetzt. Und diese Verbindung finde ich auch so wichtig, dass wir uns eben hier jetzt auch den Aufgaben stellen und auch diese Häutungen machen und dieses Thema. Und das finde ich ganz super, dass du das so auf diese Art und Weise machst mit dieser auch mit diesem Commitment und dass du so viele Gespräche führst, dass du mit mir ein Gespräch geführt hast und mich bereichert hast und alle, die jetzt hier zugehört haben. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Miteinander. Danke.
Ich danke dir.